Ein Freund von mir, Deutscher, lebt in Israel und schreibt mir diese Woche mit einem Bild von der Beerdigung: Warum hat Gott das mit Alex zugelassen? Warum gerade er? Wie kann Gott gut sein, wenn er das alles, was derzeit geschieht, zulässt? Spricht unsere 16-jährige Tochter leise aus, während wir nach der Beerdigung noch immer zusammen auf einer der Bänke des Friedhofs verweilen. Ich ertappe mich dabei, wie ich einfache Antworten auf komplexe Fragen geben will, Antworten, die ich selbst nicht habe. Der Friedhof hat sich geleert. Hunderte waren da, um Abschied zu nehmen. In der Ferne sehen wir, wie unser Sohn Avi und die Freundin von Alex als Letzte am Grab stehen. Wir geben ihm alle Zeit, die er benötigt. Meine Frau Alex fließen die Tränen wie Bäche. Auch sie hatte Alex sehr lieb. In all dem weiß ich gar nicht mehr, was schlimmer ist, der Tod oder meinen Sohn gebrochen zu sehen. Es zerreißt sie. Es ist unglaublich schwer zu ertragen. In der Ohnmacht, in Schmerz steigt die Wut in mir auf. Viele Eindrücke. 3 beste Freunde. Sie gingen noch letzten Freitag bowlen. Wenige Tage später ist einer gefallen. Avi ruft den anderen besten Freund an. Er konnte nicht dabei sein. Er muss kämpfen, ganz vorne bei Gaza. Nie waren die beiden so verbunden wie heute. Sie reden lange. Die Sonne senkt sich, während die letzten warmen Sonnenstrahlen durch das Laub der Bäume strahlen, besprechen wir die Situation und schwierigen, aber notwendigen Abläufe für Eventualitäten. Jetzt, da die 3 Jünger nicht dabei sind. Während der Trauerfeier gingen in der Ferne Sirenen los. Die Warn-Apps der Trauergäste gehen an. Danach folgt ein dumpfer, aber kräftiger Einschlag, weit genug entfernt. Dennoch merken wir, vor einer Woche hätte es alle aus der Ruhe gebracht. Gott sei Dank verfügen die Palästinenser aus Jenin nicht über Fähigkeiten, funktionierende Raketen zu bauen. Und so weiter. Und zum Schluss: Wir schauen mit Sorgen in den Norden, Grenzorte zum Libanon und Syrien werden evakuiert und die Bewohner haben freiwillig die Region verlassen. Viele werden bei uns aufgenommen, weil es sicherer ist. Israel ist geeint wie seit vielen Jahren nicht mehr. Alle halten zusammen, unterstützen sich, die Läden leeren sich mehr und mehr. Ich möchte euch nicht verheimlichen, dass wir sehr angespannt und oft erschöpft sind. Wir brauchen uns als Familie, wir müssen weitermachen, weitergehen. Aber abends stehe ich auf der Dachterrasse, schaue in den Sternenhimmel und lasse den Tränen freien Lauf. Und ich hoffe und bete, dass unser Herr zu seinem Wort steht. Nur, dass ihr von Kämpfen auch mal von Israel direkt hört. Ja, wir haben ja verschiedene Kämpfe, über die wir heute reden. Und deshalb habe ich heute auch einen Kampf mitgebracht aus 1. Samuel 17, wie Gunda schon gesagt hat. Und lese euch da Texte vor und wir machen uns da Gedanken, wie auch unsere persönlichen Kämpfe aussehen. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Asekat bei Ephes-Damin. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichengrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Ihr alle kennt die Geschichte wahrscheinlich von Kindheit an. Und ihr hattet sicherlich eure Vorstellung, wie groß dieser Riese ist. Ich habe mir das auch vorgestellt. Ich bin ja in Hardenroth, das ist ja meine Heimatgemeinde. Und ich habe mir den Riesen immer so groß wie den Kirchturm von Hardenroth vorgestellt. Vielleicht so ein bisschen kleiner, so rund 10 bis 12 Meter habe ich mir das immer gedacht. Ja? Die Frage ist, wie groß hast du dir den Riesen vorgestellt? Hat dir eigentlich jemals jemand gesagt, wie groß Goliath wirklich war? 6 Ellen und eine Handbreit steht ja hier, das sind umgerechnet 2,84 Meter, also ein ganz schöner Brocken. aber unter einem Riesen hätte ich mir doch was anderes vorgestellt. Ich war früher häufiger mit einem Kumpel unterwegs, der war 2,20 Meter groß und er war riesig, ja, aber er wirkte nicht unbedingt wie ein Riese, wenn du verstehst, was ich meine. Trotz oder gerade wegen seiner Größe wirkte der eher verletzlich. Ja? Man hätte ihm also nie den Spitznamen Goliath gegeben, vielleicht eher Bibo. Ja? Also, kennt ihr noch Bibo, den Storch aus der Sesamstraße? Den da? Ja? Kennt ihr den? Was ein Riese ist und was nicht, das liegt ein Stück im Auge des Betrachters. Und vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Und da gibt es ja diesen Herrn Tutor, also jenen Riesen, der umso größer erscheint, je weiter er entfernt ist. Und je näher man an ihn herankommt, was sich natürlich niemand traut, weil er ja aus der Entfernung so furchtbar riesig aussieht, desto kleiner wird seine Erscheinung. Und wenn man dann direkt vor ihm steht, ist er auch nicht größer als man selbst. In einem Kinderlied von Peter Maffay heißt es, Riesen sind nur halb so groß und sind ja große Zwerge bloß. Riesen haben Riesenangst, wenn man ihnen auf der Nase tanzt. Auch Riesen sind verletzlich. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Goliath sich so unglaublich einpanzert. Sein Panzer, wie gesagt, wog 5000 Lot, heißt es hier, das sind rund 60 Kilo. Die Spitze von seinem Speer 600 Lot, rund 7 Kilo. Dazu kommt noch der Helm, den er auf seine 2,84 Meter oben drauf setzt. Der Helm schützt ihn ja nicht nur, sondern der lässt ihn sogar auch noch größer erscheinen, was Goliath trotz seiner 2,84 Meter ja scheinbar noch nötig hat. Also kurz und knapp, er wirkt unglaublich mächtig. Und er gebraucht auch eine gewaltige Sprache. Er rasselt furchtbar mit dem Säbel, imponiert, beeindruckt, schüchtert ein. Und den Israeliten rutscht das Herz in die Hose. Sie vergessen, dass es ihr eigenes Herz ist, was Goliath zu einem Riesen erst macht. Und sie vergessen, dass jeder Riese eine Schwachstelle hat. Und vor allem vergessen sie, dass Gott auf ihrer Seite ist und dass das, was wir als Riesen empfinden, für Gott lächerlich klein ist. Warum ich das so ausführe, ist, ich glaube, dass jeder von uns in seinem eigenen Leben solche Goliaths kennt. Bei dem einen ist es der Riese Arbeitslosigkeit, bei dem anderen der Riese Alkohol. Wieder einer sieht sich von Konkurrenten oder Mitmenschen eingekesselt, die einem nicht mögen. Oder ein anderer steht vor den Scherben seiner Ehe oder vor einer unüberwindlich groß erscheinenden Aufgabe. Und selten hat dieser Riese auch mit Kirchengemeinden, mit Gemeinden zu tun, in denen man mitarbeitet. Was können wir schon tun? Was glaubst du, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, um wirklich Menschen in dieser Region zu erreichen? Wir sind doch so klein, überfordert uns das nicht? Haben wir überhaupt die Möglichkeiten und die Ressourcen dazu? Ich weiß ja noch nicht mal so richtig, wie man ins Gespräch über Glaubensfragen kommt. Wollen wir das überhaupt neu denken und neu leben, auch aus unserem Wohlfühlbereich raus als Gemeinde und damit vielleicht auch Kritik und Widerstand heraufbeschwören? Und auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, warum Gott unsere Gemeinde hier gewollt hat, warum diese Gemeinde vor 115 Jahren gegründet wurde, dann fällt uns auch einiges ein an Entscheidungen für Jesus, an Menschen, die getauft worden sind, an tiefer geistlicher Gemeinschaft, die wir leben durften, an Glaubenswachstum, was wir bei uns und bei anderen Menschen gesehen haben. Da sind Menschen völlig verändert worden. An Diensten, die Menschen gedient haben und die auf Gott hingewiesen haben. Und für jeden dieser Gründe merken wir auf einmal, hätte es sich schon gelohnt, all die Arbeit, all die Kritik, all den Widerstand, all die Mühen auf sich zu nehmen. Im Himmel war Party, wo Menschen zum Glauben gekommen sind und Menschen getauft worden sind. Wir haben ja einige Erfahrungen in all den Jahren gemacht und wir brüten da auch gerade in der Gemeindeleitung drüber, wie wir als Gemeinde noch besser Menschen die wichtigste Botschaft der Welt übermitteln können. Wie können wir hier in unseren Gottesdiensten so auftanken, dass wir in unserem realen Leben in der Woche viel Liebe abzugeben haben und Salz und Licht sein können in unserer unmittelbaren Umgebung. Letzten Samstag war ich bei einer Allianz-Sitzung, ich fand das ganz interessant, da war auch die Andrea Dörse-Westri und die hat kurz auch von der Gemeinde hier berichtet und die hat gesagt, also die Gemeinde, die hat sich so verändert in den letzten Monaten, ich finde es total toll und ich habe das Gefühl, wenn ich rausgehe, steht über der Eingangstür, also über der Ausgangstür, herzlich willkommen und ich habe das Empfinden, das meint herzlich willkommen im Leben, herzlich willkommen in deinem Alltag als Christ, ja. Dachte ich, ist ein cooles Bild, ja, von ihr, hat sie letzte Woche der Allianz erzählt. Also wenn Leute euch darauf ansprechen, ja, immer über dieses Schild reden, ja. Nicht, dass sie denken, das gibt's gar nicht. Also das sind auch im Gemeindedienst ja die beiden Blickrichtungen, die beiden Gedanken. Und die Frage ist, können wir das oder was haben wir alles erlebt und welchen Auftrag haben wir? Was von den beiden ist stärker? 1. Samuel 17, ich lese uns den Text weiter. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste, die 3 Ältesten waren aber Saul gefolgt und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. So kommen wir uns ja manchmal auch vor, oder? Die kleine Gemeinde, die irgendwo an der Seitenlinie im hessischen Hinterland steht und zuguckt, was die großen Jungs so machen, es sind doch die Kirchenpräsidenten, die Peter Strauß, die Parzanis, die Tobi Teichens dieser Welt die Kirche verändern, oder? 1. Samuel 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und die 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bringe auch einen Unterpfand von ihnen mit. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Ich bin überzeugt, dass jeder, der in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Gemeinde arbeitet, Eliab kennt. Eliab ist ja der größere Bruder von David. Eliab ist der große Entmutiger. Und ich glaube, dass es keinen Kampf David gegen Goliath gibt, ohne dass ein oder gleich mehrere Leute vom Schlag Eliabs auf den Plan treten und anfangen, den sich gerade bildenden Traum von David im Keim zu ersticken. Ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem Leben einen mehr oder minder großen Traum hat. Und ich glaube, jeder einzelne von euch, der heute Morgen hier sitzt, kennt das. Der Traum, der irgendwann mal auf deinem Herzen lag. Ja, und irgendwann entdeckst du dann, dass dieser Traum irgendwann in deinem Leben auf der Strecke geblieben ist. Und dann sagt man sich, naja, da habe ich zu groß geträumt oder ich bin zu unrealistisch gewesen oder heute begnüge ich mich mit bescheidenen Zielen. Es sind viele Gründe, die dazu führen, dass ein Mensch seine Träume begräbt. Aber ein entscheidender Grund zu allen Zeiten und an allen Orten ist immer wieder Eliab, der große Entmutiger, der dann auf den Plan tritt, wenn du dich anschickst, was Neues zu wagen. Und der dann zu dir sagt, wer bist du, so einen Traum zu träumen? Eliab, einer, dessen eigene Träume in der Regel ja selbst schon zerstört sind und der sich deshalb zur Aufgabe gemacht hat, die Träume von anderen kaputt zu machen. Eliab ist nicht der Mann, den ich als größeren Bruder haben möchte oder als Arbeitskollegen oder in der Gemeindeleitung, aber unglücklicherweise spielt Eliab im Leben von jedem Einzelnen von uns eine Rolle. Aber David lässt sich nicht bremsen. Er hält seinen Traum fest und mit diesem Traum kommt er dann schließlich bis hin zum König Saul. Weiter 1. Samuel 17. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Aber dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Also wenn Eliab schon ein Problem war für David, dann wird Saul erst recht zur Versuchung für ihn. Denn im Grunde genommen stößt Saul ja in das gleiche Horn wie Eliab. Auch er wiegelt ab. Auch er versucht, Davids von seinem Plan abzuhalten. Auch er ermutigt ihn, nicht Neues zu wagen. Auch er fordert David dazu auf, seinen Traum bitte eine Nummer kleiner zu träumen. Das Erstaunliche daran ist, dass er dies alles mit einer ganz anderen Haltung tut als Eliab. Während dem Eliab Neid und Missgunst und Negativität geradezu aus allen Poren tropft, ist Saul ausgesprochen wohlgesonnen. Er ist nicht der nörgelnde ältere Bruder, der David irgendwie klein halten möchte, sondern er möchte ja wirklich und glaubhaft das Beste für David. Und er merkt gar nicht, wie sehr er dabei bremst. Und er merkt gar nicht, wie er dem David den Wind aus den Segeln damit holt. Er argumentiert ja gar nicht negativ, sondern er ist ja ganz einfühlsam. Und was er sagt, macht Sinn. Jedes Wort, was er ausspricht, ist extrem vernünftig. Und er rechnet David das alles vor und sagt, schau mal, das kann doch gar nicht gut gehen. Und weil er so freundlich und so wohlwollend ist mit seinen guten Ratschlägen, bereitet er dem David vielleicht mehr Mühe als Eliab. Also Eliabs Missgunst kann man noch einigermaßen ignorieren, aber was ist mit den überaus vernünftigen Argumenten von Saul? Wir können doch nicht machen, bevor wir nicht. Müssten wir nicht wenigstens dies oder das noch tun, bevor man daran denkt, dass... Das Problem ist, es ist sehr vernünftig, was Saul sagt. Und du erinnerst dich, welchen Beruf er hat. Er ist König. Solche Leute bekommen oft Macht, übrigens auch in der Kirche. Sie sind die idealen Personen für Gemeindeleitung und auch in Schlüsselpositionen. Sie wirken sehr überzeugend. Man kann sich ihren Argumenten gegenüber nicht wirklich verschließen. Das ist alles einleuchtend. Sie sind ganz nüchterne Rechner. Und es gibt sehr gute Gründe dafür, dass David mit seinem Vorhaben ja nicht so hochgreifen soll. Und die erklären dem das auch alles. Sie sind nicht negativ. Im Gegenteil, sie sind sehr wohlwollend. Aber sie sind einfach realistisch und merken damit gar nicht, dass sie unabsichtlich dem Eliab in die Hände spielen und eigentlich sagen, hör doch auf, so groß zu denken. Ich finde es klasse, David lässt sich nicht abwimmeln. Immer noch nicht. Und da er sich nicht abwimmeln lässt und Saul wirklich wohlwollend ist und weil Saul nun auch keine bessere Alternative in diesem Kriegszustand aufzubieten hat, bietet er dem David an, ihn zu unterstützen. Und womit unterstützt er ihn? Natürlich mit dem, was er als kriegserfahrener Mann selbst am besten beherrscht, Er gibt ihm seine Rüstung, seine königliche Rüstung. Wow, das ist ja eine rührend freundliche Geste von ihm. Und ich habe dieses Bild förmlich vor Augen, wie er David da so einpackt in diese Rüstung. Siehst du das Bild auch, dieser kleine David in der absurd großen Rüstung? Und nun kommt mein Lieblingssatz aus der ganzen Geschichte, Vers 39b. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und er legte es ab. Darf ich das mal übersetzen? Mein lieber Freund Saul, ich danke dir für deine ernsthafte Sorge, die du dir um mich machst. Ich danke dir für die vielen guten Ratschläge, die du mir mit auf den Weg gibst, ja, und dem reichen Schatz deiner Erfahrung auch, den du mir mit mir zu teilen gewillt bist. Nimm mir's bitte nicht übel, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, das bin ich nicht. Du hast mit allem recht, was du sagst, Saul, aber das bin nicht ich, das kann ich nicht und das werde ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob du mir dann immer noch wohlgesonnen sein wirst, wenn ich deine Ratschläge scheinbar in den Wind schlage, aber bitte, bitte, bitte halte du nicht die Rüstung bereit, in die ich hineinpassen muss. Ich kann so nicht gehen, ich bin's nicht gewohnt. Ach, das kann man lernen, sagst du. Das kann man lernen. Das ist die Antwort, ja, normal. Zu spät, Freund Saul, der Riese muss jetzt erschlagen werden und ich glaube daran, dass Gott mir alles gegeben hat, was ich brauche, um dies zu tun, und er legte es ab. Und David nahm seinen Stab in die Hand und er wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Schleuder übrigens, mit der bis heute Leute noch kämpfen. Ich habe gerade letzte Woche in einem Bericht gesehen, dass Menschen mit Schleuder kämpfen. Ein Stab, eine Schleuder, 5 Kieselsteine, das ist nicht gerade viel, um einem Riesen entgegenzutreten. Aber die Schleuder, das war seine Gabe, das konnte der. Die Schleuder war eine völlig unkonventionelle Waffe im Kampf gegen den Riesen. Und der Markus schüttelt schon den Kopf, ja, und sagt, das geht doch nicht, das passt doch nicht, bundeswehrtechnisch. Ja. Das hatte auch noch nie einer vorher versucht. Ja. Und vor allem war diese Waffe nun überhaupt nichts Besonderes. Es war ein völlig gebräuchliches Hirtenwerkzeug. Nichts Besonderes, einfach nur eine simple Steinschleuder. Aber diese Steinschleuder war Davids Gabe und er trat dem Philister entgegen in dem Bewusstsein, Gott hat alles in mich hineingelegt, was ich brauche, um diesen Riesen zu töten, um diesen Kampf zu gewinnen. Und die Frage ist, kannst du das glauben? Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst, um deinen persönlichen Riesen zu besiegen. Gott hat alles in uns hineingelegt, was wir brauchen, um den Riesen in dieser Gemeinde zu besiegen. Weißt du, ich bin gern Pastor und ich habe mich auch schon gefragt, wenn Gott möchte, dass ich den Job mache, warum hat er mich nicht besser dafür ausgerüstet? Und ich habe in den letzten Jahren mir mehrmals die Hände auflegen lassen von Menschen und die gebeten, mich zu segnen und gesagt, hey, ich bin nicht tough genug, ich bin nicht beziehungsorientiert genug für diese Aufgabe in der Gemeinde und eine Gemeinde durch diesen reisenden Strom der Veränderung zu führen. Und ich habe so manches Mal in meinem Dienst gebetet, Gott, wenn du möchtest, dass ich diesen Riesen erlege, warum hast du mich nicht entsprechend konstruiert? Warum habe ich nicht bessere Waffen? Ja? Mit einem dickeren Fell und so weiter. Ja? Und dann gab mir Gott irgendwann die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe dir alles mit auf den Weg gegeben, was du brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Und ich habe mich immer wieder von den Reden Eliabs verunsichern lassen und von der Freundlichkeit und von der Vernünftigkeit von Saul einwickeln lassen. Ich habe versucht, auch die Rüstung von anderen Menschen anzuziehen und ich hätte darüber fast vergessen, dass Gott mich in den 52 Jahren von meinem bisherigen Leben perfekt auf die Aufgabe vorbereitet hat, die vor mir liegt. Und deshalb sehen wir in unserer Gemeinde immer mehr das, was ich mir damals eigentlich im Studium auch erträumt hatte von Gemeinde, mehr und mehr Wirklichkeit werden, inspirierende Gottesdienste, liebevolle Beziehung, ein ansteckendes Christsein, eine Gemeinde, die wie in Apostelgeschichte 2 lebt, eine hochmotivierte Mitarbeiterschaft und so weiter. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen für die Zukunft, wenn Leute dich und mich fragen, was das Geheimnis unserer Gemeinde ist, dass wir dann nur antworten können, eigentlich nichts Besonderes, sondern nur 5 Steine und eine Steinschleuder. Ich gebe euch heute mal die Reflexionsfragen für die nächste Woche schon direkt hier mit. Ihr kriegt die auch nochmal per WhatsApp, aber die Lehren aus der Geschichte von David und Goliath. Der Riese liegt im Auge des Betrachters. Für Gott ist kein Riese ein Riese. Das zweite ist, lass dich von den Bemühungen Eliabs, dich klein zu halten, auch von den vernünftigen Argumenten von Saul, nicht von deinem Traum, von deiner Berufung abbringen. Versuch nicht in der Rüstung von einem anderen zu kämpfen. Gott hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, um deinen Riesen zu erlegen, und halte an deiner Berufung und an deinen Träumen fest. Amen.